Liebe Freunde Europas, wer sich heute mit europäischen Grundrechten beschäftigt oder davon hört, der denkt neben der Europäischen Menschenrechtskonvention sehr wahrscheinlich an die Charta der Grundrechte. Dieser Rechtsakt ist in der Verfassungsgeschichte der Europäischen Union jedoch ein sehr junges Dokument. Es stammt aus dem Jahr 2000, als ein eigens zu diesem Zweck einberufener Konvent den Grundrechtskatalog ausarbeitete und die Präsidenten des Europäischen Parlaments, der Kommission und des Rates diesen unterzeichneten und sich feierlich zu dessen Einhaltung bekannten. Rechtsverbindlich ist die Charta erst im Jahre 2009, zusammen mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon geworden.
What if policies make indivisible rights visible to all EU citizens? What if legislation makes rules more relevant to our common values? What if this makes people the priority of our law and policy making? All by using the Charter of Fundamental Rights. Since 2009, the Charter has served as an essential tool in turning EU citizens' rights into reality.
Sie hörten einen Ausschnitt aus einem aktuellen Werbevideo der Europäischen Grundrechteagentur, auf das ich heute noch mehrmals zurückgreifen werde. Leider habe ich dieses Mal keine anderen Hörquellen aufspüren können. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die juristische Bedeutung der Charta ist umgekehrt proportional zu deren Bekanntheit unter den Unionsbürgern. Die von der Europäischen Kommission regelmäßig beauftragten unionsweiten Umfragen, das Eurobarometer, veröffentlichte im Juni 2019 ernüchternde Zahlen. Nur 42% der Befragten hatten von der Charta überhaupt gehört. 57% war sie unbekannt. Von denjenigen Unionsbürgern, die von der Charta gehört hatten, sagten 12%, dass sie wüssten, worum es sich handle. Wie mag es wohl dann um die Kenntnisse über den europäischen Grundrechtsschutz vor dem Jahr 2000 bestellt gewesen sein, zu einem Zeitpunkt, in dem es keinen verschriftlichten Katalog gab, in dem man seine Rechte nachlesen konnte oder der an Infoständen und in Schulklassen hätte verteilt werden können? Im Mittelpunkt der 15. Folge von Europas Weg steht dieser Grundrechtsschutz in der Europäischen Union. Es geht aber in dieser Folge noch nicht um die Charta, sondern weiterhin um die 1970er Jahre. Die 1970er Jahre sind das Schlüsseljahrzehnt, in dem der europäische Grundrechtsschutz entdeckt wird. Es unterteilt das Thema Grundrechte in eine Zeit davor und eine Zeit danach. Und auch in jenem schon fernen Jahrzehnt gab es ein gemeinsames öffentliches Bekenntnis der Spitzen von Parlament, Kommission und Rat in Sachen Grundrechten. Doch dazu später. Ich möchte mich zunächst der Frage zuwenden, weshalb Grundrechte in den Verträgen von Paris und Rom, den Gründungsverträgen der 1950er Jahre, fehlten. Diese Leerstelle irritiert zweifelsohne aus der Gegenwartsperspektive. Sie war aber auch schon zeitgenössischen Beobachtern aufgefallen. Drei Gründe können für diesen Befund genannt werden. Die drei Gemeinschaften, die Montanunion, die Wirtschafts- und die Atomgemeinschaft, waren erstens auf wirtschaftliche Aktivitäten ausgerichtet. In den Verhandlungsdelegationen herrschte die Ansicht vor, dass klassische Grundrechtsfragen wie die persönliche Freiheit und Integrität oder politische Rechte überhaupt nicht durch Gemeinschaftsaktivitäten beeinträchtigt werden könnten. Die wirtschaftsbezogenen Grundrechte hingegen, die Berufs- und Eigentumsfreiheit, die allgemeine Handlungsfreiheit, waren zu Beginn der 1950er Jahre noch prekäre Grundrechte. Das heißt, ihr Gewährleistungsumfang stand unter einem umfangreichen Vorbehalt gesetzgeberischer Konkretisierung. Eine solche Konkretisierung konnte nun, statt durch nationale Gesetze, auch durch das Gemeinschaftsrecht erfolgen. Hans von der Gröben, Mitautor des EWG-Vertrages und späteres deutsches Kommissionsmitglied, rechtfertigte diesen Standpunkt noch 1966 damit, dass Grundrechte aufgrund ihrer Bedeutung in der sozialen Ordnung ohnehin Grenzen gezogen seien. Das Gemeinschaftsrecht wurde als eine solch immanente Grenze gesehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die zentrale Bedeutung, die er in der Gegenwart hat. Von der Gröben ging noch einen Schritt weiter und nannte ein weiteres, bis heute verbreitetes Argument. Durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und den Abbau mitgliedstaatlicher Handelshemmnisse vergrößerten sich die Möglichkeiten und Chancen für Wirtschaftsteilnehmer. Der Freiheitsgebrauch werde also erweitert und mit ihm steige das Bruttoinlandsprodukt. Ein kompensatorisches Argument, weil möglichen Eingriffen demnach Freiheitsgewinne gegenüberstehen und der Freiheitssaldo, so der Hintergedanke, positiv ist. Diese richtige Beobachtung lässt allerdings außen vor, dass nicht der Einzelne, sondern das Kollektiv nun Bezugspunkt ist und dass statt der Staaten nunmehr die Gemeinschaften wirtschaftliche Freiheit des Bürgers beschränken können. Ein bis heute zu wenig beachtetes Argument.
As the fields of science advance, human dignity must remain in the spotlight, safeguarding our physical and mental integrity. The Charter explicitly promotes these values, including protection against human trafficking.
Der zweite Grund folgt aus der Existenz der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Vertragsschöpfer und Politiker dachten, dass es für das Thema europäische Grundrechte bereits eine Organisation, nämlich den Europarat, und einen Maßstab, nämlich die EMRK, gäbe. Warum also den Bestand an Grundrechten vergrößern, zumal auch die Mitgliedstaaten überwiegend über Grundrechtskataloge in ihren Verfassungen verfügten und das meiste Gemeinschaftsrecht sowieso von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste? Dieses Argument lässt sich hören, hat aber zugleich ein Strukturproblem. Denn die Gemeinschaften waren nicht formell an die EMRK gebunden, die nur eine Mitgliedschaft von Staaten kannte. Zudem hatten nicht alle Mitgliedstaaten die EMRK ratifiziert. Besonders Frankreich sperrte sich bis Mitte der 1970er Jahre, die Konvention aus politischen Gründen zu ratifizieren. Erst 1981 unterwarfen sie sich dem Individualbeschwerdemechanismus. Gleichwohl gab es Stimmen, besonders aus der Rechtswissenschaft, die argumentierten, dass die Gemeinschaften an ein in Westeuropa konsentiertes Grundrechtsminimum gebunden seien, auch ohne formelle Vertragsbindung. Parallel wurde darauf verwiesen, dass das Gemeinschaftsrecht eine Reihe von Grundrechten enthalte, ohne diese ausdrücklich auszuflaggen. Gemeint waren das dem Gleichheitssatz ähnliche Diskriminierungsverbot aufgrund der Staatsangehörigkeit, der Rechtsweg zum Gerichtshof, das Gebot der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern und die vier Grundfreiheiten für wirtschaftliche Aktivität im gemeinsamen Markt. Diese Argumentation ist nicht falsch, lässt die Geltung der Grundrechte jedoch irgendwie als prekär und lückenhaft erscheinen. Vor allem aber richtete sich die Praxis nicht an dieser Argumentation aus. In einem Rechtsstreit vor dem Gerichtshof Ende der 1950er Jahre hätte bereits eine Grundrechtsbindung vom EuGH ausgesprochen werden können. Der Kläger des deutschen Ausgangsverfahrens, eine Kohlengroßhandlung aus Bünde in Westfalen, hatte sich gegenüber einer Maßnahme der Hohen Behörde unter anderem auf Beachtung gewisser Grundrechte berufen, Zitat, welche durch fast alle Verfassungen der Mitgliedstaaten geschützt seien und der Anwendung des Vertrages Grenzen setzten, Zitat Ende. Gemeint waren damit die Berufsfreiheit und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Während Generalanwalt Maurice Lagrange auf dieses Argument gar nicht einging, verwies der Gerichtshof auf sein Mandat, nur Gemeinschaftsrecht auszulegen und anzuwenden. Infolgedessen könne, so der Gerichtshof, auf den Vorwurf, die Hohe Behörde habe mit ihrer Entscheidung Grundsätze des deutschen Verfassungsrechts verletzt, im Verfahren vor diesem Gerichtshof nicht eingegangen werden. Im Grundsatz richtig und doch haarscharf daneben. Der Kläger hatte sich bewusst auf gemeineuropäische und nicht auf deutsche Grundrechte berufen.
More explicitly addressing the full spectrum of discrimination, the Charter better promotes equality and diversity regardless of sex, ethnicity, religion, or sexual orientation, emphasizing the rights of children and the elderly, as well as requiring the integration of persons with disabilities.
Der dritte Grund für die Grundrechtsabstinenz wird bei einer Makroperspektive auf das Thema sichtbar. Grundrechte haben neben der rechtlichen eine politische Dimension. Es geht um die Differenz von Individuum und Hoheitsgewalt, um den Freiheitsraum des Einzelnen gegenüber dem Gestaltungswillen der Mehrheit. Grundrechte sind stets auch gegenmajoritäre Institutionen. Mit dieser Differenz konnten die Gemeinschaften und die Mitgliedstaaten wenig anfangen. Denn die Gemeinschaften waren gegründet worden, um wirtschafts-, sozial- und sicherheitspolitische Probleme zwischen Staaten zu lösen. Der institutionelle Rahmen war und ist übrigens weiterhin auf ein Verhandlungssystem ausgerichtet, in dem Individualrechte im Grunde Störquellen für den Kompromiss sind. Das Gemeinschaftsrecht hatte bis Ende der 1960er Jahre keine Individualperspektive, die notwendig ist, um Grundrechte in einer Rechtsordnung zur Anwendung zu bringen. Wir können das sehr anschaulich sehen an der Europäischen Politischen Gemeinschaft, der EPG, die in der dritten Folge eine Rolle spielte. Der Entwurf jenes nicht in Kraft getretenen EPG-Vertrages sah unter anderem den Grundrechtsschutz vor, sodass man nicht sagen kann, Grundrechte spielten in den 1950er Jahren per se eine noch untergeordnete Rolle. Die EPG sollte aber, im Gegensatz zu den Gemeinschaften, eine politische Gemeinschaft sein und nicht auf funktionelle Integration begrenzt sein. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, Politik, Recht und Wirtschaft arrangierten sich mit dieser Lage der Grundrechte in den Gemeinschaften. Dabei sollten wir im Blick haben, dass der Grundrechtsschutz in der Nachkriegszeit noch nicht diesen praktischen und ideellen Stellenwert hatte, den er heute genießt. Doch es rumorte auch. Es gab von Beginn an Stimmen, die Grundrechtsschutz anmahnten. Die Stimmen wurden gegen Ende der 1950er Jahre zu einem Chor. Besonders in der Bundesrepublik und in Italien entwickelten sich Debatten über die fehlende Grundrechtsbindung der Gemeinschaften. Und es ist kein Zufall, dass es diese beiden posttotalitären Verfassungsstaaten mit nunmehr starken Grundrechtsordnungen und Verfassungsgerichten waren, in denen sich Widerspruch regte. Ein zweites Zentrum des Rumorens war das Europäische Parlament. Es forderte im Jahr 1966, dem Jahr des Abschlusses der beiden universellen internationalen Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen, in einer Entschließung einen eigenen Grundrechtskatalog für die Gemeinschaften. Zudem wurden Grundrechte zu Beginn der 1960er Jahre in der europäischen Politik aufgerufen, weil Spanien weiterhin unter der Franco-Diktatur eine Annäherung an die Gemeinschaften unternahm, zu der man sich verhalten musste. Wir würden heute über die Werte der EU in diesem Zusammenhang sprechen. Seinerzeit war die Folie die Grundrechte. Die erste grundlegende Veränderung in den Rahmenbedingungen markierte sodann ein Urteil des Gerichtshofs vom November 1969. Herr Stauder bezog Sozialhilfe und wollte deshalb verbilligte Butter aus Interventionsbeständen der Wirtschaftsgemeinschaft beziehen. Die Kommission hatte die Mitgliedstaaten verpflichtet, bei solchen Verkäufen die Namen der Käufer zu registrieren. Herr Stauder klagte gegen diese Bedingung und berief sich auf seine Grundrechte. Der Gerichtshof entschied, dass die fraglichen Regelungen nichts enthielten, was die in den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts enthaltenen Grundrechte der Person in Frage stellen könnten. Der EuGH hatte damit erstmals Grundrechte als Teil des Gemeinschaftsrechts anerkannt und eine Rechtsprechungslinie eröffnet, die in den 1970er Jahren rasch Fahrt aufnahm. In den meisten Fällen war übrigens der einflussreiche luxemburgische Richter Pierre Pescatore Berichterstatter, der sich ausführlich auch in der Literatur zu Grundrechten geäußert hat.
The Charter brings to light opportunities for participating in and being protected by the EU legal and political system. This includes the right to good administration and the freedom of movement and residence within the EU.
Wenn Sie die 12. Folge des Podcasts bereits gehört haben, erinnern Sie sich, dass 1969 ein wichtiges Jahr für die europäische Integration war. Der Gipfel von Den Haag markierte das Ende der Übergangsphase und den Beginn neuer Vorhaben, vor allem auch einer Hinwendung zum Bürger. Das Urteil in der Sache Stauder einen Monat vor dem Gipfel passt insoweit gut in das Gesamtbild. Demokratie und Bürgernähe entwickelten sich in den 1970er Jahren zu einem roten Faden der Integrationspolitik. 1973 bekräftigten die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Kopenhagen eine europäische Identität. Die Gemeinschaft war in jenem Jahr, endlich möchte man sagen, um das Vereinigte Königreich, Dänemark und Irland erweitert worden. In der Gipfelerklärung findet sich auch dieser Satz. In dem Wunsch, die Geltung der rechtlichen, politischen und geistigen Werte zu sichern, zu denen sie sich bekennen, in dem Bemühen, die reiche Vielfalt ihrer nationalen Kulturen zu erhalten, im Bewusstsein einer gemeinsamen Lebensauffassung, die eine Gesellschaftsordnung anstrebt, die dem Menschen dient, wollen sie die Grundsätze der repräsentativen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit, die das Ziel des wirtschaftlichen Fortschritts ist, sowie der Achtung der Menschenrechte als die Grundelemente der europäischen Identität wahren. Menschen- und Grundrechtsschutz als Ausdruck europäischer Identität also. Ähnliches finden wir im Tindemans-Bericht zwei Jahre später.
The Charter underlines the importance of solidarity and socio-economic rights and principles ranging from safeguarding our family and professional lives to consumer and environmental protection.
Das Handlungsmoment hatte sich zu diesem Zeitpunkt allerdings auf die Judikative verlagert. Die italienische Corte Costituzionale formulierte 1973 in der Entscheidung Frontini erstmals einen grundrechtsbezogenen Prüfungsvorbehalt in Einzelfällen, in denen es um Gemeinschaftsrechtsakte geht. Der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts endet dort, wo Kerngehalte der italienischen Verfassung berührt seien, womit das Verfassungsgericht ausdrücklich die Menschenrechte meinte. Einen noch größeren Eindruck als diese italienische Controlimiti-Lehre machte europaweit ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 1974. Mit dieser Entscheidung erklärte der Zweite Senat, dass er, solange der Integrationsprozess der Gemeinschaft nicht so weit fortgeschritten ist, dass das Gemeinschaftsrecht auch einen von einem Parlament beschlossenen und in Geltung stehenden, dem Grundgesetz vergleichbar formulierten Grundrechtskatalog enthalte, Akte der Gemeinschaft am deutschen Grundgesetz prüfen werde. Dieser so lange Einsbeschluss schickte Schockwellen nicht nur in die Rechtswissenschaft, sondern auch in die Gemeinschaftsorgane. Es gab eine Tagung in Brüssel. In der Kommission wurde ein Vertragsverletzungsverfahren vorbereitet. Die Bundesregierung wusste nicht recht, wie sie sich verhalten sollte. Denn als Verfassungsorgan ist auch sie an das Grundgesetz in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts gebunden. Europapolitisch hätte sie nicht gegensätzlicherer Auffassung sein können. Was heute bei einem Rückblick häufig unbeachtet bleibt, ist die Verknüpfung von europäischem Grundrechtskatalog und parlamentarischer Legitimation desselben. Das Bundesverfassungsgericht forderte eine Einbeziehung des Parlaments, was prinzipiell auf der seit 1969 eingeschlagenen Linie der Staats- und Regierungschefs lag. Noch 1974 hatten diese aber keinen Konsens, etwa über eine Direktwahl des Parlaments und den Ausbau seiner Zuständigkeiten. Nun schien es so, forderten zwei nationale Verfassungsgerichte den Grundrechtsschutz als Gegenstück und als Legitimationsbedingung für die Verselbstständigung des Gemeinschaftsrechts durch den Gerichtshof in den Urteilen Costa Enel und van Gentendloos von 1963-64 ein. Nach bislang üblicher Lesart der Verfassungsgeschichte hat der so lange Einsbeschluss mit dazu beigetragen, den Gerichtshof anzuhalten, seine begonnene Entdeckung der Gemeinschaftsgrundrechte zu forcieren. Darüber hinaus habe er jedoch außer Ärger nicht viel eingebracht. Dank der neueren Forschung des amerikanischen Historikers Bill Davies wissen wir heute, dass diese Lesart deutlich zu eindimensional ist. Die Bundesregierung hat sich vielmehr intensiv darum bemüht, eine Lösung für den sich abzeichnenden Konflikt mit der Kommission und dem Gerichtshof zu finden, der zugleich das Problem der mangelnden Grundrechtsbindung der Gemeinschaften löst. Als Erfinder des schlussendlich erfolgreichen Lösungsansatzes ist Gerhard Reischel zu nennen, der heute vergessene zweite deutsche Generalanwalt beim Gerichtshof. Der bayerische Politiker war von 1961 bis 1972 Mitglied des Deutschen Bundestages und diente dann von 1973 bis 1981 als Generalanwalt. Reischel hatte die Idee, die er dem Bundeskanzleramt vortrug, ein deutliches Signal für die Grundrechtsbindung der Gemeinschaften herbeizuführen. Immer wieder kam auch die Option eines EMRK-Beitritts der Gemeinschaften auf. Die Schwierigkeit bestand nun darin, einen taktisch klugen Weg zu finden, die Lösung zu lancieren. Es durfte nicht wie ein deutscher Regierungsvorschlag oder gar Vorschlag eines Generalanwalts aussehen. Die spannenden Einzelheiten kann ich hier aus Zeitgründen nicht alle erzählen. Es gelang Reischel und der Bundesregierung, das für Grundrechte aufgeschlossene Europäische Parlament für die Lösung zu interessieren, sodass sich einzelne Parlamentarier die Sache zu eigen machten. Das Parlament nahm seinen früheren Vorschlag für eine EG-Charta der Bürgerrechte wieder auf. Der Vorschlag entwickelte sich dahin, dass drei Gemeinschaftsorgane gemeinsam für ihre Organe die Grundrechtsbindung erklären, mit einem möglichst engen Bezug zur EMRK. So ist es dann nach einigem Verhandeln zwischen den Organen am 4. April 1977 zur gemeinsamen Grundrechtserklärung von Europäischem Parlament, des Rates und der Kommission gekommen. Ein Jahr später erklärten auch die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat ihre Bindung. Wer allerdings bei dieser Selbstbindung fehlte, war der Gerichtshof.
Improve law and policies by always checking the applicability of the Charter. You can do that by easy-to-use tools, for instance those developed by the European Union Agency for Fundamental Rights. The Charter Handbook tells you when and how to apply the Charter. And online, the Charterpedia provides a vast amount of Charter-relevant information. The Charter helps you to make indivisible rights visible. Rules more relevant. People the priority. Apply the Charter. Deliver our rights.
Das Parlament war nun klar im Fahrersitz dieses Dossiers. Im Oktober 1978 wurde ein Entwurf für die erwähnte EG-Charta vorgelegt. Mehr noch, im Dezember forderte es den Beitritt der Gemeinschaften zur EMRK. Die Kommission nahm diese Forderung auf und beschäftigte sich damit. Das Ergebnis war im April 1979 ein Memorandum über den EMRK-Beitritt, der über die Flexibilitätsklausel, damals Artikel 235 des EWG-Vertrages, bewerkstelligt werden sollte. Es waren dieselben Befürchtungen, die einem EMRK-Beitritt heute entgegengehalten werden. Die Kommission und, so darf angenommen werden, der Gerichtshof fürchteten eine Beeinträchtigung der Autonomie des Gemeinschaftsrechts, also übersetzt in unsere Begriffe der Höchstrangigkeit des Europarechts gegenüber dem nationalen Recht wie auch dem Völkerrecht. Als weiteres Problem wurde eine Nichtbeteiligung des Gerichtshofs ausgemacht, der unter bestimmten Bedingungen keine Gelegenheit erhalten würde, sich zu einem Sachverhalt zu äußern, bevor der EGMR über eine Beschwerde entscheidet. Das Dossier des EMRK-Beitritts ist dann nicht weiter verfolgt worden. Es verlief im Sande. Auch dafür bietet Davies eine mit Aktenwissen unterfütterte Erklärung an. Der Präsident des Europäischen Gerichtshofs hatte intern deutlich gemacht, dass der EuGH einen EMRK-Beitritt nicht wollte. Es sind dieselben Argumente und Motive, die den Gerichtshof im Jahre 2014 dazu veranlasst haben, den bereits vollständig ausgehandelten EU-Beitritt zu EMRK für unionsrechtswidrig zu erklären, obgleich der Vertrag von Lissabon den Organen einen bindenden Auftrag zu diesem Schritt erteilt. Jenes Gutachten 2 aus dem Jahre 2013 ist eines der wichtigen aktuellen Dokumente für die supranationale Denkströmung, die in den Verträgen auch formell eine Verfassung sehen. Und wer war Ende der 1970er Jahre EuGH-Präsident? Es war der deutsche Jurist Hans Kutscher, Präsident von 1976 bis 1980, der, und das ist die Pointe der Causa, von 1955 bis zu seiner Wahl an den EuGH im Jahr 1970 Richter des Bundesverfassungsgerichts gewesen war. Sicherlich gab Kutscher das ablehnende Votum nicht ohne Rücksprache mit seinen Richterkollegen ab. Die deutsche Rechtsordnung und ihr Spitzenpersonal haben dem Thema europäischer Grundrechtsschutz aber wahrlich ihren Stempel aufgedrückt. Liebe Freunde Europas, das Grundrechtsdossier setzt sich bis in die Gegenwart fort. Ich werde es später noch einmal aufgreifen. Was aber jetzt erst einmal endet, ist diese 15. Folge. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.